Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo the Teacher meldet sich mit einer neuen und äußerst interessanten Podcast-Folge. Wie ihr ja wisst, ist Giancarlo the Teacher auch Mitglied im Prüfungsausschuss der Handwerkskammer und teilt dadurch sehr, sehr gerne und großzügigerweise natürlich auch sein nützliches Wissen, denn heute geht es um die mündliche Nachprüfung in der Gesellenprüfung. Hier teile ich also jetzt mal Tipps und Erfahrungen und Expertenratschläge ja mit euch, ne? Und Giancarlo the Teacher ist sogar so wichtig, dass er von sich in der dritten Person redet. Ja, Grüße gehen raus an den Ehrenmann Zeb Brannigan, wer Futurama nicht kennt, also ist der Lieblingscharakter, den ich da so habe, weil alle sind so Fry und Lila und Bender und so weiter. Ja, sind die Hauptcharaktere, aber mit Zeb Brannigan hat man immer was zu lachen. Nein, toter Clown am Straßenrand. Also Spaß beiseite. Ich wurde ja von 100 Leuten gefragt, nennen Sie mir Inhalte, die in der mündlichen Nachprüfung gefragt werden. So, und da habe ich natürlich gleich den Buzzer gedrückt und dachte mir, jawollo, da kann ich ein bisschen was raushauen. Ich könnte euch da eine ganze Palette an Fragen nennen, die hier aufkommen können. Und ich möchte euch in dieser Podcast-Folge mal, ja, so zwei mündliche Prüfungen mal vorstellen, wie sie schon gelaufen sind, wo ich auch dabei war. Und grundsätzlich werdet ihr ja nichts in der mündlichen Prüfung gefragt, was ihr zum Zeitpunkt der Prüfung nicht schon könnt. Also es wird kein Prüfer daherkommen und von euch etwas so Diverses oder beziehungsweise Diverses, sowas Schwieriges erwarten von euch, indem er sagt, ihr sollt durch eine Diode durchkriechen oder ihr sollt Differenzverstärker, Summierverstärker erklären, ihr sollt nicht eine komplette IC-Schaltung aufbauen oder schwierige mathematische Berechnungen durchführen, keine Kurvendiskussion, ihr sollt auch nicht irgendwie, ich sag mal, die komplizierteste Logoschaltung ad hoc zeichnen können, ja, also aufs Papier bringen können. Ne, der Prüfungsausschuss will ja durch die mündliche Nachprüfung herausfinden, ob ihr nur einen schlechten Tag hattet, also ihr die schriftliche Prüfung abgelegt habt, aber irgendwie, ja, hat es nicht funktioniert an dem Tag und dann haut ihr da eine Münze, und ich werde euch noch gleich das erzählen, kann ja sein, ihr habt einen schlechten Tag gehabt, ja, und oder ihr seid irgendwie nur, ja, geduckt durch die Ausbildungszeit. Ich habe auch Azubis bei mir im Unterricht sitzen, ne? Brauche ich euch, glaube ich, nicht noch 50 Mal zu erzählen. Die sind vielleicht super Praktiker, die können die Tasche toll hinterher tragen. Ja, die wissen auch mittlerweile schon, wow, wie man einen Schraubendreher hält und in welche Richtung man die Schraube festzieht und wieder locker. Aber wirklich verstanden haben die nicht wirklich viel. Und ich will nicht irgendwie eine Moralpredigt hier halten, ja, aber es ist einfach so, dass ihr lernt hier einen verantwortungsvollen Beruf. Ich gebe ja auch mein Auto nicht irgendeinem Fuscher ab, ja, wenn ich es selber nicht machen kann, sondern ich gebe es dem Meister und sage, okay, Kollege, kann ich dir vertrauen? Ja, und dann gucke ich mir die Arbeit auch noch hinterher von dem an. Weil früher war es so, da hast du das blind wieder genommen, das Auto, ja, wenn der Meister, Meister Gerhard das Auto gemacht hat. Ja, heute, und beim Elektriker ist es nochmal eine andere Sache, ja, wenn ihr Gesellen seid, ja, also Elektroniker, sei es Betriebstechnik, sei es aber auch Automatisierungstechnik, Gerätesysteme, Informationstechnik, sei es aber auch, wie gesagt, Energie- und Gebäudetechnik, ihr habt da eine riesen Verantwortung am Ende, ihr seid alleine auf Baustelle, klar, es ist ein schöner Beruf, ihr könnt tolle Sachen machen, aber ihr habt verdammt nochmal eine Verantwortung, wenn ihr eine Anlage abgebt. Ihr müsst wissen, was ihr da gemacht habt. Ihr müsst aber auch wissen, was da funktioniert, wo es Gefahren sind, Gefahren des elektrischen Stroms, welche Schutzmaßnahmen einzuhalten sind. Warum nehme ich, wie in meinem Video erklärt, einen B10-Automaten für Lampenstromkreise, ja, weil eben, was fließt da für ein Strom über die Leitung? Es geht nicht um die Absicherung der Lampe. Ja, das haben mir einige dann in den Videos gesagt, beziehungsweise in den Kommentaren so, hey, das ist so nicht richtig, du sicherst nicht die Lampe ab. Ey, Dicker, glaubst du, ich weiß das nicht, aber ich bin davon ausgegangen, der Stromkreis, ja, genauso wie du einen Steckdosenstromkreis mit einem B16er machst. Was bedeuten die Charakteristiken von diesen Automaten? Ja, ich könnte ja auch einen C16er nehmen, ja, alles ein LS-Schalter, sichert die Leitung, ja, ist mir doch egal. Oh, ich habe jetzt hier noch ein C-Automaten, vielleicht habe ich auch einen D-Automaten noch irgendwo rumfliegen. Oh ja, gut, okay, bevor ich jetzt bestelle und nächste Woche hier wieder hinfahren muss, aber weißt du was, ich baue jetzt den ein. Nee, eben nicht. Und das ist eben das, was man in der mündlichen Prüfung unter anderem herausfinden möchte. Weil ihr habt nun mal den praktischen Teil, wo ihr vielleicht toll am Glänzen seid, weil ihr da in eurem Element seid. Ihr habt ein paar Stunden, um alleine an eurem Brett etwas zu verdrahten. Ihr haltet ein Maßband dran, haltet euch an die Maße, schraubt alles schön fest, schön untergeklemmt und. Was euch der Meister so erklärt hat, warum kommt es auf Fingersicherheit an? Warum nimmt man die und die Aderendhülse für den und den Querschnitt? Warum nimmt man nicht einfach eine größere? Weil wenn es gepresst ist und es hält ja irgendwie, ist doch okay, ist doch egal. Ja, es sind so viele Kleinigkeiten, die am Ende das Gesamtbild ausmachen. Und in der Ausbildung lauft ihr sowas von toll mit dem Ausbilder mit. Das ist genauso, wenn ihr beim Papa auf dem Auto im Auto sitzt und ihr fahrt nach, keine Ahnung, Frankfurt, München, von Hamburg nach, keine Ahnung, wohin. Mehrere Kilometer, ja, also mehrere hundert Kilometer, und auf dem Beifahrersitz ist es immer ganz schön, ja, immer mitzugucken und so weiter, aber selber dann zu fahren. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, mein alter Mentor, Grüße gehen raus an Bernd Fey, der hat genau dieses Beispiel damals bei mir in der Ausbildung gebracht. Ja, also wenn ihr in der, wenn ihr selber fahrt, ist es nochmal was anderes, wie wenn ihr mitfahrt. Ja, auch wenn ihr mit Google Maps und so weiter immer schön safe seid, aber ihr müsst rechts, links auf die Straße gucken, überholen, dann müsst ihr auf den Verkehr achten, dann die Tempolimits, Blitzer, Polizei und. Sprit, Autotemperatur, weiß der Geier, das Wetter. Ja, also kommt so viel zusammen. Und das ist in eurem Beruf hinterher genauso. Ja, und ich hab's bei der letzten mündlichen Prüfung erlebt wie Tag und Nacht. Ja, also es war in der vergangenen Winterprüfung, ja, jetzt im Winter 23/24, also in 23 war der schriftliche Teil und dann im Januar 24 der praktische Teil, und dann konnten wir ja schon sehen, okay, wie viele Punkte hat der Kollege, kann der irgendwo eine mündliche Nachprüfung machen, um zumindest den einen Teil zu bestehen, sodass er vielleicht gar nicht mehr kommen muss oder eben nur den einen Teil dann im Sommer nochmal schreiben muss. So, und da wurden zwei Azubis viertes Lehrjahr dann eben zu eingeladen. Der eine wurde extra eingeladen, der hatte den praktischen Teil schon bestanden, heißt, er hatte schon seinen zweiten Versuch jetzt und hat den wieder verhauen. Der andere war in der aktuellen Prüfung drin, das heißt also, der war aktuell noch am Schrauben und musste halt nur noch einmal kurz in die mündliche, wo wir wussten, okay, alles klar, Alter, dem hatten irgendwie, ich weiß nicht, 2,5 Punkte, 1,5 Punkte gefehlt, um den einen Teil dann zu bestehen. Und hier, ich schwöre es euch, ihr hört's, werdet's raushören. Also, der eine hatte die Praxis, wie gesagt, schon bestanden, musste also nochmal zur Theorie antanzen, hat im Dezember wieder versagt. Und wir haben den eingeladen zur mündlichen Prüfung, um den vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen zu heben. Okay. Ein Kollege war da und das war so ein Schüler, war jetzt nicht von meiner Schule, aber ist egal. Also auch von meiner Schule hast du genau das gleiche Verhalten. Der kam schon nicht, der war schon kein Hallo und Guten Morgen. Der hat nicht irgendwie mal, also ich habe den auf dem Flur gesehen. Oh, da war da so, ja, Schluck in der Ecke und hat so ganz betröppelt geguckt. Okay, du bist nervös an dem Tag, aber Digga, ich kann doch wenigstens mal höflich sein, guten Morgen sagen. Da haben die Kollegen mir gesagt, von dieser Schule, sag, nein, sagt er, ey, glaubst du nur, weil du verbeamteter Lehrer bist, haben die Schüler dich zu grüßen oder was, ne? Klar, machen wir so unsere Scherze, ja, aber auch der Prüfungsvorsitz, sehr wertgeschätzt von mir, der Herr Mück, der hat auch gesagt, so, ich bin nicht zu alt jetzt dafür, und ich mit meinen Anfang 30 sage ja auch nicht, dass ich zu alt dafür bin, so ein paar Höflichkeitsfloskeln an den Tag zu legen, sowas wie Hallo, guten Morgen, wie geht's, ja, dem Alter entsprechend, ja, so jemand, der älter ist, den grüßt du. Allein schon, wenn ich irgendwo in Zimmer komme, beim Arzt, ja, Wartezimmer oder sonst wo, oder ich komme, was ich, in mein Gym rein, ja, ich komme da rein und sage erstmal guten Tag, Nabend, Gude, ja, so wie Frankfurter, beziehungsweise wie Hessen, ja, ich sage mal ganz gerne Gude, und dann kriegst du schon entweder eine Resonanz, ja, allein schon im Wartezimmer, da sind vielleicht ein, zwei, so eine Mama oder so eine Alleinerziehende oder, ne, die grüßen dann zurück und der Rest guckt einfach nur blöd. Da denke ich mir, wo sind wir da hingekommen, ja, also das hat man doch so nicht beigebracht bekommen, aber gut, okay, das ist, wie gesagt, das ist ein Gesamtbild bei diesem Schüler, was da zusammen sich gepuzzelt hat. Mein Chef im Fitnessstudio, im Gym, der sagte dann zu mir, sein Sohn, der hat eine Meisterprüfung gehabt, also von Teil 3 und Teil 4. Und er hatte Sicherheitsschuhe an, ja, weil er dachte, ah, vielleicht achten die da drauf. Was hat er aber gemacht? Er hat zu diesen Sicherheitsschuhen, ich hab's gefeiert, ich bin ja auch so einer, hat eine Jogginghose getragen. Ich meine, ich trage in der Schule jetzt keine Jogginghose, ich trage in der Schule und nicht mal einen Pulli, ich trage da immer Hemd, um so eine gewisse Distanz zu bewahren. Aber der hat natürlich, finden die Prüfer das nicht cool und dann ist das nochmal subjektiv, ich habe das ja letztes Mal erklärt, der Unterschied zwischen subjektiv und objektiv, kriegt er dann nochmal vielleicht den einen oder anderen Punkt eben nicht, ja, weil dem Prüfer das ein Dorn im Auge ist, dass der so da erschienen ist. Ja. Und ich finde es auch nicht cool in der Schule, wenn Schüler mit einer Jogginghose dahin kommen, das sage ich denen auch. Ja. Die haben dann mit einer Jeans zu kommen oder mit von einer vernünftigen Hose. Ja, das ist irgendwo auch eine Sache des Respekts. Ja. Wenn man zum Sport geht oder Fitnesstrainer ist, Sportlehrer ist, andere Welt, kann man eine Jogginghose tragen. Hier aber auch so ein Punkt. Also es sind schon jetzt, fließen schon viele Tipps von mir ein, die ihr auch einhalten solltet bei eurer mündlichen Prüfung. Ja, dieses Erscheinungsbild, dieses wie freundlich ist denn der? Grüßt er mich? Was trägt denn er für Klamotten? Wie ist denn sein Auftreten? Also ihr könnt introvertiert sein, ihr könnt nervös sein. Dieser eine Schüler war auch ein sehr introvertierter Typ. Aber Leute, ihr müsst mal so überlegen, ich sag mal, ihr müsst ja irgendwo auch hinterher beim Kunden, könnt ihr ja auch nicht sagen, ich krieg die Zähne nicht auseinander, wenn der Kunde fragt, was machen Sie denn da oder warum sichern Sie das so ab? Vielleicht habt ihr so einen Klugscheißer auf der Baustelle und dann müsst ihr mit dem auch kommunizieren können. Dann müsst ihr ihm sagen, okay, warum benutzt ihr jetzt das oder hat sich irgendwas in den Normen geändert? So ein paar Kleinigkeiten und wenn ich es nicht sofort wie aus der Pistole geschossen weiß, dann kann ich trotzdem sagen, okay, weißt du was, ich weiß, wo ich es finde, ich schaue da gerne mal nach, ja, oder ach, tut mir leid, ich weiß es jetzt gerade nicht, ne? Aber der Junge, gut, ich erzähle jetzt erstmal weiter, ja. Also, jetzt mal Hand aufs Herz, ja. Wenn ich die Theorie, also ihr habt jetzt die Theorie, habt ihr jetzt einfach nicht gut gemacht, ja, ihr seid da durchgerasselt. Okay, ihr werdet eingeladen zur Nachprüfung mündlich, okay. Ihr kriegt ja diesen Brief ein paar Tage vorher. So, dann steht in dem Brief sowas drin wie, okay, wann ihr wo zu sein habt. Entweder macht ihr ein Kreuzchen, ihr lehnt ab und wollt dann einfach nur direkt schon mal zur Theorie für dann in einem halben Jahr oder ihr macht die mündliche Prüfung. Ich würde es euch immer empfehlen, die mündliche Prüfung zu machen, weil es wird euch da zur Verfügung gestellt. Klar, ihr müsst dann zum Prüfungsort hinfahren und so weiter, aber ey Leute, was habt ihr Besseres zu tun? Ihr seid Azubis für das Lehrjahr. Es geht hier um bares Geld. Also ich meine, ihr könnt das Kreuzchen setzen, mündliche Prüfung ablehnen. Wie gesagt, würde ich euch nicht empfehlen. In diesem Brief steht aber dann sowas drin wie, dass ihr euren Personalausweis mitbringen müsst. Diesen Personalausweis, das, boah, so wichtig ist es jetzt nicht wirklich. Ja, ich meine, klar, seine Unterlagen und so weiter hat man sowieso immer dabei. Aber was nicht im Brief drin steht, was ihr aber euch denken könnt, ist sowas wie Tabellenbuch, Formelsammlung, Taschenrechner, dass man sowas vielleicht mal zur mündlichen Prüfung mitbringt. Das kann man irgendwo erwarten. Der hat es jetzt nicht dabei. Er hat sein Perso dabei gehabt, weil es im Brief ja so drin steht. Stand ja nicht drin, dass ich mein Tabellenbuch mitbringen muss. Okay, wir haben ihm ein Tabellenbuch und einen Taschenrechner zur Verfügung gestellt. Bevor ich jetzt auf die Aufgabe eingehe, noch eine Sache, die meine Azubis sehr, sehr, sehr motiviert hat, bei der Theorie Gas zu geben, weil ja einige dabei sind, die dann sagen, oh, wenn ich jetzt nicht bestehe, dann mache ich noch ein halbes Jahr. Ah ja, gut, okay, ich habe ja noch einen Versuch. Ah ja, gut, okay, ah, wenn es nicht hinhaut, ah ja, Bürgergeld wird schon regeln. Ich gebe euch mal so ein paar Zahlen rein. Ich meine, ihr habt, wenn ihr die Prüfung verhaut, 6 Monate Verlängerung, das heißt nochmal ein halbes Jahr, bis ihr in die Sommerprüfung, also von Winter auf Sommer, beziehungsweise von Sommer wieder auf Winter kommt. So, 6 Monate. Jetzt gehen wir mal davon aus, ihr seid im 4. Lehrjahr Elektroniker. Da verdient man so um die 800 bis 1200 Euro brutto, abhängig von verschiedenen Faktoren, Tarif und so weiter, ne? So, nehmen wir mal jetzt die 1200 Euro brutto. Ich weiß, ist bei vielen von euch nicht so. Aber wir rechnen mal das Positivste. Dann seid ihr bei ungefähr so 950 Euro netto. Plus, minus ein paar Eurochen. So, in Deutschland können Gesellenlöhne für Elektroniker je nach Region und Tarifvertrag zwischen 2.000 und 3.500 Euro brutto pro Monat liegen. Kommt jetzt wieder drauf an, Handwerk, Industrie, ne? Ich habe euch jetzt erstmal so eine Range gegeben. Ja? Also bei dem Brutto von den Azubis 800 bis 1200, Geselle 2000 bis 3500. Also schon mal eine ganze Stange mehr. Okay. Nehmen wir jetzt auch mal hier den positivsten Faktor oder die positivste Zahl, 3500 Euro. Macht netto ca. 2436 Euro. Also ich habe da mal im Internet nachgedacht, die Zahl ist jetzt ganz genau. So, also 1486 Euro netto mehr, wenn man nicht in die Nachprüfung muss. Das heißt, wenn man vorher schon die Popbacken zusammengekniffen hat, sich hingesetzt hat und gelernt hat. Die Sache ist, der Prüfungsausschuss besteht ja nicht nur aus mir, einem Lehrer, sondern besteht auch aus Gesellen und Meistern. Das heißt, aus der freien Wirtschaft, es muss so eine Parität da sein, weil, ich sag mal so, auch bei dieser mündlichen Prüfung, ich kannte den Schüler nicht. Der Kollege, der von einer anderen Schule, der den Schüler kannte, der war nicht in der mündlichen Prüfung, um eben so ein bisschen dieses, das Parteiische wegzulassen, ja, weil kann ja sagen, oh, ich kenne den Jungen gut, ich mag den, ich gebe dem mal was, oder der ist von unserer Schule so, wir brauchen irgendwie eine gute Zahl von die Leute, die nicht durchgefallen sind, ja, eine niedrige Durchfallquote, wie bei so einer Fahrschule und so weiter, gibt es ja so Statistiken und so weiter, und hier ist nämlich der Punkt, Leute, lasst mich mit dieser Statistik in Ruhe bei Elektronikern. Ihr könnt halt irgendeinen durchlassen, wie in der Realschule oder in der Hauptschule irgendwelche Leute weiterwinken, so, oh ja, der hat doch da, er kann doch mit dem einfach das andere ausgleichen und so weiter. Die kannst du nicht auf die Menschheit loslassen, so Leute. Ja, das können wir nicht verantworten. Wie viel Buden soll der abfackeln in irgendwelchen Großstädten? Wie viel Anlagen kaputt machen? Wie viel Geld in Sand setzen? Und wie viel Leben auf dem Spiel haben oder beziehungsweise auf dem Gewissen haben? Ja, bis einer kapiert. Da gucken die drauf, wer hat den denn geprüft? Wer hat den denn durchgelassen? Wie kann das denn sein? Was haben wir denn für Regelungen hier in diesem Land, dass solche Leute so einen verantwortungsvollen Beruf haben oder ausüben dürfen? Das geht einfach nicht. Leute, ihr müsst verstehen, worum es hier geht. So, also, nochmal zurück zu den Zahlen. Wenn ihr 6 Monate lang länger irgendwo arbeitet als Azubi, das heißt also in die Nachprüfung musst und es verkackt, dann kriegt ihr 1400 Euro plus minus netto weniger im Monat. Das macht also schlappe 8916 Euro, die euch da flöten gehen in dem halben Jahr. Ja, also ich wüsste schöne Sachen damit anzufangen. Ja, also ich würde es investieren, Urlaub, was weiß ich was, dass ich damit alles Schönes kaufen würde. Ja, und das nur beim ersten Versagen. Wenn ihr nämlich nochmal durchfallt, so wie Kollege, dann habt ihr schon das Doppelte, nämlich 17.832 Euro. Ja, das ist locker ein neues Auto. Ja, also ich meine, jetzt rede jetzt von einem Benziner, ich rede jetzt nicht von diesem E-Auto-Müll. Ja, also wer E-Auto kauft, ist sowieso verloren, aber ich will jetzt hier nicht irgendwie die E-Auto-Sympathisanten haten oder so, aber ich bin der Meinung, das ist noch nicht so das Ende vom Lied, was das angeht, aber gut. Wenn ihr jetzt meint, ihr müsst jetzt abschalten, weil ich kein E-Auto-Sympathisant bin, dann geht. Also ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich jeden einzelnen Zuhörer hier den Popo-Puder oder so. Aber gut, sei es drum. Wenn man jung ist und ein bisschen was im Kopf hat, vielleicht ein paar Tage später wach wird als andere, kann man das trotzdem noch locker aufholen. Ja, diese 17.000 Euro, mein Gott. Ja, okay, kannst du aufholen. Manche werden später wach, machen dann Techniker oder Meister oder Studium, egal, und machen dann die Kohle. Vollkommen okay. Gehen wir aber mal auf die beiden Prüflinge jetzt mal konkret ein. Also, der erste im zweiten Versuch, sprich, der schon fast im fünften Lehrjahr ist, der Junge hat eine Menge Geld verloren, aber er hatte genügend Zeit, sich auf die Theorie und auch auf die mündliche Prüfung vorzubereiten. Also es ist ja nicht so, dass ihr da irgendwie ins kalte Wasser reingeschmissen werdet, sondern ihr bekommt das ja von euren Lehrern, von Prüfern, irgendwie mal von Ausbildern, die können sich ja auch mal umhören. Wenn ihr wirklich engagiert seid, dann erzählen die euch schon mal hier, hey, du bist in dem Teil durchgefallen, das waren die Inhalte, ich habe mir das nochmal geben lassen, ich habe da nochmal reingeguckt, und dann kann man da nochmal nachschauen. Also das ist ja nicht so, dass man da komplett lost ist und dann, ich lerne einfach mal alles oder gar nichts, ja. Also es war, dieser Schüler war aber auch, das ist sein Problem gewesen, habe ich so mir sagen lassen, war nicht wirklich anwesend in der Schule. Und wenn, war er nicht lange da, ja, weil er Kopfschmerzen hatte oder der Regen aus dem falschen Winkel an die Scheibe vom Kinderzimmer getröpfelt war. Keine Ahnung, ob die Freundin Schluss gemacht hat oder ob, keine Ahnung, hat das Falsche irgendwie mittags immer gegessen, wenn er Berufsschule hatte und die Prüfer sagen, oh, du musst in die Schule gehen. So, du kannst gerade im kleinen Handwerksbetrieben, kannst du nicht erwarten, da A, die Zeit zu bekommen, um zu lernen, also nochmal extra für die Theorie, nochmal zusätzlich obendrauf, ja, oder dass der Meister, wenn je nachdem wie groß der Betrieb ist, sich auch noch extra die Zeit für dich nehmen kann. Das funktioniert einfach nicht. Das muss man auch irgendwo akzeptieren und verstehen, dass wenn da ein Meister ist, der voll im Betrieb drin ist und das auch gerne macht, der ist gerne auf Baustelle, der ist gerne bei den Kunden, ja, der verschraubt gerne was, ja, das ist sein Leben, dieser Beruf. Und dass er nicht eben im Büro sitzt und sagt, ich gebe das alles ab, ich habe meine Leute, ja, ich sitze im Büro, verwalte und mache hier einen auf Cashflow und so weiter. Es gibt noch die Leute, die diesen Beruf verdammt nochmal gerne ausüben. Und dann bist du am Ende des Tages eben kaputt, zufrieden, aber hast nicht noch die Zeit, nochmal extra mit dem Azubi dich noch eine Stunde hinzusetzen. Aber in der Berufsschule, das sind so Leute wie ich, die werden genau dafür bezahlt, ja, dass ihr euch da hinsetzt, ihr mich fragt etwas, ich drücke euch was aus, ich gebe euch das Material, ich gebe euch noch ein paar Tipps. Ihr habt alle Möglichkeiten, jeder von euch hat ein Smartphone, jeder von euch hört Spotify, hört sich irgendwelchen blöden Content an, ihr guckt euch irgendwelche dummen YouTube-Videos an, ich weiß noch, wo diese Zeit war mit diesen ganzen Katzenvideos und so weiter, Katzenfotos, boah, Alter. Da wurde Datenvolumen verschwendet, da wurde Fernsehgucken, wenn man sich diese, und deswegen heißt es ja Unterhaltung, wenn man sich diesen, ich hab mal wirklich, wenn du mal so einen Tag krank bist oder so, ja, dann setz dich mal vor die Flimmerkiste und dann selbst du da und du denkst, du verblödest, Alter, kommt ja nur Schrott, denke ich mir, okay, das ist ja, deswegen kriegen ja Harzer und so weiter, kriegen ja einen Fernseher zur Verfügung gestellt und die GEZ natürlich auch noch bezahlt, weil die GEZ, die finanziert ja nur Müll. Ja, also Leute, wer meint, dafür freiwillig Geld zahlen zu müssen oder das auch gerne macht, der sich nicht dagegen wehrt, Leute, dann seid ihr nicht mehr freien Willens, dann habt ihr verloren. Aber gut, wie gesagt, ihr müsst ja auch, wie gesagt, immer wieder auch euch selber denken, was möchte ich eigentlich? So, der Junge war, ich glaube, 2000, 2001er Baujahr, der war über 20. Das heißt, irgendwann muss ich doch mal kapieren, dass ich für mein Leben, für mein Tun Verantwortung übernehmen muss. So, und der ist nun mal, ja, sagen wir mal, aus einer schlechten Generation, ja, ich nenne sie die Gen Z. Ich mag diese Generation absolut nicht, aber ich glaube, da bin ich zu konservativ. Ich glaube, meine Eltern oder meine Großeltern ja auch schon gesagt, die Gen X und die Gen Y und so weiter, ja, das ist alles nicht meins, aber die ja zwischen 1995 und 2010 geboren sind, ja, das sind ja die Gen Z, die haben das Arbeiten einfach nicht erfunden, ja, also schuld sind daran, aber nicht die, sondern eher die Gen X und die Gen Y, also meine Generation noch so ein bisschen mit, weil wir das denen nicht mitgegeben haben, ja, also wenn wir früh Kinder gekriegt haben, meine Generation, oder eben die Gen X und älter, die sind daran schuld, dass die so geworden sind. Ja, es ist irgendwo gesellschaftlich, dass man da hingekommen ist, dass man so weich geworden ist, dass wir keine Leistungsgesellschaft mehr sind, sondern eine Anspruchsgesellschaft. Ja, ich bin weiß, ich bin, keine Ahnung, Europäer oder Deutsch. Ich habe diese Arbeiten nicht zu machen. Ja, also ich bin mir zu fein dafür. Du musst mich grüßen. Es ist doch mein Anspruch. Ich lebe hier. Ich habe meine Rechte. Dann muss ich das und das nicht machen. Ja, also wenn du einem Azubi heute sagst, hier, geh mal die Werkstatt fegen oder sonst irgendwas. So, das muss ich doch gar nicht machen. So, das steht doch gar nicht in meinen Ausbildungsinhalten, dass ich, keine Ahnung, Alter, das Auto vom Ausbilder waschen muss und so. Ihr wisst Bescheid. Gut, wir schweifen ab. Also, ihr werdet ja erstmal in jedem Prüfungsbereich abgefragt, in dem ihr es irgendwie verkackt habt. Ja, also sei es im Systementwurf oder im VISO, ist auch möglich, in VISO, also im POVI, eine mündliche Nachprüfung zu machen oder eben in der Funktions- und Systemanalyse. So, und in der ersten Prüfung bekam der Prüfling folgende Aufgabe. Es war, was versteht man unter Kompensation und wie wird diese in der Elektrotechnik realisiert? So. Und das zweite war dann, er sollte in einem Wechselstromnetz, sollte er die Kompensation, die Kapazität von einem Kondensator ausrechnen, plus eben unter welchen, um welchen Betrag sich dann auch die Stromstärke durch die Kompensation verringert. So. Und ihr seht also, das ist keine astronomische Aufgabe. Ja, das Thema Kompensation habt ihr, wenn ihr im dritten und vierten Ausbildungsjahr seid, mit Sicherheit schon behandelt und solltet ihr zumindest ein bisschen was darüber wissen. Außerdem hat Zeb Brannigan, Giancarlo the Teacher, auch schon Videos und eine Podcast-Folge zu Kompensation, zu Kondensatoren aufgenommen. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung bzw. in der Podcast-Beschreibung, gerne reinhören. Also ihr bekommt die Aufgabe natürlich nicht einfach so vor den Latz geknallt und die Prüfer sitzen vor euch und warten direkt auf eine Erklärung. Ihr habt eine gewisse Vorbereitungszeit von 20 bis 30 Minuten und dürft selbstverständlich Tabellenbuch, Taschenrechner benutzen. Aber wer sich mit seiner zur Verfügung stehenden Literatur auskennt bzw. beschäftigt hat, weiß, wie und wo was zu finden ist, ja, der ist definitiv im Vorteil. Aber wie oft habe ich es schon bei Schülern und Azubis gesehen, dass sie weder mit ihrem Taschenrechner noch mit ihren Büchern wirklich umgehen können. Ja, so gut wie keiner weiß, dass die ganzen wissenschaftlichen Taschenrechner eine Speicherfunktion haben. Also Teilergebnisse können abgespeichert werden und für Folgerechnungen verwendet werden. Ihr seht doch immer wieder irgendwelche Rechnungen und da sind paar Kommazahlen irgendwie anders wie bei euch am Ende. So, das ist, weil immer die genaueste Zahl, also die von der Zwischenergebnis, die Zahl, diese Kommazahl ist immer wieder übernommen. Ich meine, ihr könnt es auch auf dem langen Weg machen. Ihr könnt euch eine Kommazahl, wo 8, 9 Nachkommastellen sind, könnt ihr euch gerne notieren auf einen Zettel und die dann wieder in den Taschenrechner eintippen. Spart euch aber Zeit, wenn ihr mit euren Sachen umgehen könnt. So, ich erstelle gerne mal ein Kurzvideo auf meinem Kanal zu den Speicherfunktionen, zu den wichtigsten zumindest, was ich immer wieder sehe, was ihr für die Ausbildung braucht. Genauso, ich sag mal, mit dem Inhaltsverzeichnis umgehen, aber da komme ich gleich noch zu. Also erstmal abonniert meinen Kanal auf YouTube, TikTok, Instagram und aktiviert unbedingt die Glocke. So, und so gut wie kein Schüler oder Azubi weiß aber auch nicht, und das war der Hammer, bei einer Abschlussprüfung, Geselle, über 20 Jahre, wie man ein Inhaltsverzeichnis liest bzw. benutzt. Ich habe ihm gesagt, das ist das Google von früher. Ja, also du hast ein Buch und du schlägst ganz hinten auf und dann hast du da ein Inhaltsverzeichnis. Da steht dann A, B, C und dann guckst du, okay, was suchst du denn? Ich habe mit ihm zusammen Blindleistung gesucht bzw. Blindleistungskompensation, damit er irgendwie mal auf dieses Thema kommt, ja, also der war nach 20 Minuten, hat er einen Zettel abgegeben und dachte, okay, ja, ich kompensiere die Stromstärke, naja, also das ist nicht so wirklich richtig, also, ne, aber gut, zurück zu diesem Prüfling, ne, was versteht man unter Kompensation und wie wird diese realisiert, ja, seine Antwort war, damit wird bei Motoren der Anlaufstrom begrenzt. So, dann bohren wir Prüfer natürlich nach. Also ist Kompensation sowas wie eine Anlaufstrombegrenzung, habe ich ihn gefragt. Und dann war er sich schon unsicher. Ja, Junge war sichtlich nervös, unsicher. Kollege von mir fragte dann, was ist denn überhaupt Kompensation? Jetzt mal so im Allgemeinen. Also ich versuchte dem Jungen dann noch zu helfen, indem ich sowas brachte wie, wenn einer einen dicken Sportwagen hat, dann sagt man ja auch, der hat was zu kompensieren. Also etwas auszugleichen. Aber er ist absolut nicht drauf. Er kam nicht drauf und was auf seinem Blatt Papier stand, wie gesagt, in seiner Vorbereitungszeit, da hat er irgendwas gekritzelt in einer halben Stunde. Taschenrechner hat nichts gebracht, Tabellenbuch, ja, hat nie wirklich damit gearbeitet. Also wie soll er dann irgendwas da rauskriegen? Okay, ich sagte während der mündlichen Nachprüfung zu dem Stift dann, schau mal, wie gesagt, in Blindleistungskompensation im Inhaltsverzeichnis, ja? So. Und wie wir dann geklärt haben, okay, unter Kompensation versteht man in der Technik den Effekt, in dem verschiedene Einflüsse durch technische Gegebenheiten oder ihre Ausgestaltung so gegeneinander wirken, dass sie sich aufheben. So, das heißt also, da ist irgendwo schon Schaden passiert, ich will den aber irgendwie ausgleichen mit einer anderen technischen Sache. So, der Kollege kam mit, ja, okay, ich habe den einen Tag sau viel gegessen, das muss ich jetzt kompensieren. Was muss ich denn dann machen? Ja, Sport muss ich dann machen, hat er gesagt. Ne? Aber gut, ich habe dann versucht, mit diesem Bierglas zu kommen, ja, wo man dann über Scheinleistung, Wirkleistung und Blindleistung kommt, dass man dann vielleicht sagt, ja, was muss ich denn rauskompensieren? Weil wir sind dann auch auf dieses Leistungsdreieck gekommen, was du im Tabellenbuch ja auch findest. Und das habe ich mit ihm aufgezeichnet. So, und da haben wir dann gefragt, ja, was muss denn kompensiert werden? Und dann sagt er, die Scheinleistung. Genau, genau, die Scheinleistung. Ja, also wir haben ja eine Tafel, ihr hört raus, wir haben ihm schon so ein bisschen immer wieder so einen Kick gegeben, aber gut. Man kann nicht immer alles wissen, das wissen wir auch. Der eine hat eine Riesenexpertise in PV-Anlagen, der nächste in Installationsschaltung oder aber Steuerungstechnik und wieder einer weiß gut was von der Regelungstechnik. Dementsprechend haben wir dann gesagt, gut, okay, die Rechnung, die habe ich, also diese mündliche Prüfung, ja, nochmal so, by the way, die stelle ich euch auch bei mir in meinem Download-Bereich bei Google Drive, stelle ich die euch online. Die könnt ihr gerne runterladen, um euch das Ganze mal anzugucken und so weiter, das mal vielleicht auch mal zu üben, dass ihr mal seht, ah, okay, ihr habt mal eine Idee, was da drankommen kann. Ja, das, also, das ist jetzt, wie gesagt, eine von, da können so viele Aufgaben drankommen, ihr könnt da so viel gefragt werden. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein kleiner Baustein. Ihr seht, wo es hingeht. In meinem Download-Bereich über meinen Linktree findet ihr das Ganze. So, aber jetzt hat dieser Junge, wir haben gesagt, okay, mit Kompensation kommen wir hier nicht weit. Da haben wir das Themengebiet geändert, den Prüfling gefragt, was ist eine RCD, eine FI? Ja? Wie ist sie aufgebaut? Wie funktioniert sie? Und nachdem er auch nur spärlich etwas rausgebrabbelt hat von Summenstromwandler, was ja richtig ist, mit dem Vergleich von hin- und rückfließenden Strömen und so weiter, L und N, ja, 30 mA, haben wir nach Messungen der VDE gefragt, weil wir dann gefragt haben, okay, wenn du jetzt die RCD misst, was misst denn du da so bei der VDE-Messung? Also es ging dann mehr in die Praxis und er meinte dann so, ja, okay, ich messe irgendwie den Auslösestrom. Ja, was zeigt denn das Messgerät dann so an in der Regel? So auf 34, 35 mA? Okay. Ja, also ihr wisst selber, wenn man die Messung macht, diese Rampenmessung mit der Zeit, je nach Netzsystem, im TT-System muss er in 0,2 Sekunden, im TN-System in 0,4 Sekunden auslösen. Ihr müsst wissen, dass wenn ich die Messung mache bei einer RCD-Messung, dass er nicht erst nach 30 mA, sondern schon bei 15 mA auslöst. Also wesentlich schneller. Dann haben wir ihn gefragt, gut, okay, komm, bevor wir jetzt irgendwie mit noch mehr Messungen kommen und er kann uns das nicht irgendwie so bringen, sind wir nochmal weitergegangen. Also ja, raus, wir haben ihn schon irgendwo, haben wir ihn schon gequält, aber wir wollten ja auch irgendwo gucken, wo können wir ihm ein paar Punkte geben. So, dann hat mein Kollege vom Prüfungsausschuss, der Prüfungsvorsitzende, dann gefragt, okay, pass mal auf, kannst du mir irgendwie grundsätzlich was zum Thema Elektrotechnik sagen? Irgendwas, hau mal irgendwas raus, worüber du Bescheid weißt. So, was gibt's da zu wissen? Und da haben wir auch wieder Vorlagen gegeben, ja, also von ihm kam zumindest, ja, was soll ich denn da sagen jetzt? Und sag ich, ja, gibt es vielleicht irgendwelche Gesetze oder sowas, ja, Ohmsches Gesetz, irgendwelche Regeln, ja, die 5 Sicherheitsregeln, die wusste er, okay, 5 Sicherheitsregeln, hat auch in der richtigen Reihenfolge, okay, ja, kann man schon mal irgendwie, ich meine, das ist was man in den ersten Wochen im ersten Lehrjahr macht, aber gut, konnte er zumindest sagen, okay. Es kam aber nicht, wie man elektrischen Strom nachweist, wie man den misst, wie man ihn erzeugt, Gefahren des elektrischen Stroms, was ist Strom und Spannung überhaupt, wo kommt er überhaupt her, wie wird er übertragen, Kupfer, Silber und Gold, habe ich nie gewollt, ja, also Sachen, also ein gewisses Grundverständnis von den Inhalten der Ausbildung, das wird schon verlangt, egal in welchem Teilbereich der Ausbildung ihr durchgerasselt seid, ja. Wie gesagt, mal sehen, wie der Kollege dann, ja, jetzt im nächsten, in seinem letzten Versuch dann abschneidet. Auch müsst ihr hier überlegen, es ist ja nicht so, dass ihr einfach nur, okay, ich mache dann ein halbes Jahr länger. Der Ausbildungsbetrieb muss ja auch sagen, ja, okay, ich behalte den Jungen, ich kann den gebrauchen. Wenn der ausgelernt hat, bleibt der bei mir. Ich stelle den dann ein, neuer Vertrag, mehr Kohle, ihr wisst noch, ja, die 2.000 bis 3.500 brutto. Will ich die dem geben? Kann ich den alleine auf Baustelle gehen lassen? Oder sage ich, nee, weißt du was, Alter, war ein Missverständnis, such den neuen Ausbildungsbetrieb, ich habe absolut keine Zeit und Kapazitäten mehr. Die meisten sagen, hey, ich habe dann noch mal ein halbes Jahr länger eine billige Ausbildungskraft oder eine billige Arbeitskraft, die behalten euch. Aber es kann im dümmsten Fall auch passieren, dass ihr dann nach Hause geschickt werdet. Ja, dann habt ihr ein Problem. Dann müsst ihr in einem halben Jahr, entweder müsst ihr das mit Selbstorganisation machen, vielleicht habt ihr einen coolen Lehrer, ja, Sepp Brannigan lässt, Giancarlo Dice lässt grüßen, dass er euch dann nochmal lernen lässt. Das heißt also, wenn der Unterrichtstag ist, ja, dass er dann sagt, okay, weißt du was, du kannst dich nochmal hier hinsetzen, ich sehe, du gibst dir Mühe, ich gebe dir noch ein paar Blätter, ich druck dir die auf Schulkosten aus und dann kannst du gerne lernen, kannst vielleicht mal eine Frage stellen. Aber das ist nicht grundsätzlich vorausgesetzt. Das heißt, ihr habt hier Verantwortung zu übernehmen, Leute, und das ist nicht von der Hand zu weisen. Deswegen, Leute, kneift die Pobacken zusammen. Gut, ihr müsst das euch aber auch so denken. Also, wie ihr gehört habt, wir haben den Prüfling schon ein bisschen auseinandergenommen. Wir wollen natürlich keinen absichtlich durchfallen lassen. Aber nochmal, wir können es auch nicht verantworten, einen jungen Erwachsenen, der scheinbar keinerlei Verantwortung für sich und sein Handeln sowie seinen persönlichen Lernerfolg übernehmen kann, den Gesellenbrief in die Hand zu drücken und zu sagen, hau rein, alles Gute, ja. So einer ist eine Gefahr für sich und die Menschheit. Das funktioniert absolut nicht, ja. Wir können nicht jedem dahergelaufenen den Gesellenbrief Elektroniker, Energie, Gebäudetechnik, Elektroniker, Betriebstechnik in die Hand drücken, ja. Am Ende der Prüfung darf dieser Geselle Anlagen und Schaltung bei euch zu Hause, darf er eigenhändig verdrahten. Das heißt also abnehmen und die Übergabe. Der unterschreibt und mach's gut, ja. Kohle kassiert. So, und dann müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wir vom Prüfungsausschuss, ja, wie viele Häuser und Wohnungen soll er abfackeln, bis der gestoppt wird? Ja, wie viele Tote muss es geben, bis der es kapiert? Ja, wo war Gondor, als die Westfold fiel? Ja, ihr müsst es verstehen, Leute. Und da machen wir keine Scherze. Da können wir einfach auch nicht. So, und dann waren wir am Ende dieser mündlichen Prüfung und wir waren schockiert. Ja, da war der viertes Lehrjahr, hat nichts gerafft, da war nichts vorhanden. Gut. Deshalb gehen wir mal auf den anderen ein, ja? Also, das war jetzt der erste und der zweite, jetzt passt auf, der zweite, das habe ich euch ja erklärt. Der zweite Prüfling, der hatte am selben Tag ja noch geschraubt. Also, der war in der Prüfung nebenan, war am Schrauben, hat den Tag davor schon die Projektierung gemacht. Dann hat er geguckt, Material, alles vorhanden. Der wusste von seinem Glück schon Bescheid. Dann ist er an dem Tag Schrauben gewesen, war dann fertig mit Schrauben, hat das Fachgespräch gehabt, die Messungen gehabt und on top dann noch diese mündliche Prüfung. Okay, der war dann bei uns und der hatte die Aufgabe. Bei einem Kunden gibt es einen Schaltschrank, in dem eine Schutzsteuerung für die Beleuchtung, Drehrichtungsumkehr für den Motor befindet. Mit dem Motor wird eine Hebebühne angetrieben. In den Schaltungsunterlagen befindet sich unter anderem der Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung. Also was man da sieht, ist einfach nur zwei Schütze. Da fehlen bei den Tastern fehlen die Beschreibungen. Die konnte er noch dran machen mit S1, S2. Und dann haben die Schütze sich selber gehalten. Ja, so einmal für Rechtslauf, einmal für Linkslauf. Und das war's. So. Okay, so, dann sollte er erstmal sagen, wie nennt man die Schaltung, mit der eine Drehrichtungsumkehr ermöglicht wird? Ist die Wendeschutzschaltung. Okay, so, dann ist beim zweiten Punkt der Kunde bemängelt, dass er mindestens einmal pro Monat die Sicherung F2 austauschen muss. Wenn die Hebebühne oft von seinen Mitarbeitern benutzt wird, muss er die Sicherung noch häufiger wechseln. Also so ein Leitungsschutz da oben, die F2, Schmelzsicherung. Darunter ist eine F3, das ist der Motorschutzrelais. Der Fehler tritt immer beim Umschalten auf, aber nur, wenn er vor dem Umschalten nicht der Taster S1 betätigt wird. Was ist die Ursache? Man sieht es ganz klar, hier fehlt einfach, man muss immer über ausgehen. Das heißt also, es fehlt irgendwo eine Schutzverriegelung und eine Tasterverriegelung. Ja, man kann direkt umschalten, das heißt, passiert ja im dümmsten Fall, passiert dann eben, dass der Motor gar nicht mehr weiß, was er machen soll, dann hat man einen kurzen, ja, je nachdem, wie der Motor im Hauptstromkreis dann nämlich geschaltet ist. So, jetzt ist im dritten Punkt der Stromlaufplan so zu ergänzen, dass dieser Fehler nicht mehr auftritt, hat der Schüler gemacht, der Azubi, der jetzt Geselle ist, schon mal so als Spoiler. Dann im vierten Punkt, der Kunde möchte zudem, dass mit jeweils einer Signalleuchte angezeigt wird, ob die Hebebühne hoch oder herunter fährt. Wie kann dies realisiert werden? also mit jeweils einer Signalleuchte, das heißt also hier drüben parallel würde man einfach nochmal zwei Signalleuchten machen, die würden über Hilfskontakte der beiden Schütze, würden die geschaltet werden, wenn der eine fährt oder wenn der andere fährt, ja, Hebebühne fährt hoch oder runter mit den Leuchten, man kennt's. Okay, fünfter Punkt, die Schaltung gibt es, für die Schaltung gibt es zwei Schaltungsvarianten, erläutern Sie den Unterschied zwischen den Schaltungsvarianten, es gibt einmal die direkte Umschaltung und einmal die Schaltung über aus, so. Hat er das, also der Junge, der war da, hat das Ganze erklärt. Lösung, wie gesagt, habe ich hier unten. Es ist alles mit dabei. Also wenn ihr das bei mir im Download-Bereich gerne, könnt ihr da mal reinschauen und das runterladen, die PDF. Speichere ich euch ab und dann gebe ich euch das Ganze. So, so bin ich ja nett. Ich will ja nicht irgendwie immer hinterm Baum halten mit irgendwas. Aber wir waren positiv schockiert, weil der Junge, der hat das so, souverän hat er das erzählt, was er dazu machen hatte. Also der war stark in Steuerungstechnik einfach. Und ich habe es ja eingangs schon erwähnt, der hatte irgendwie 48,5 oder 49,5 hatte der. Also ihm hat nicht viel gefehlt, um zu bestehen. Und das heißt also, er hat ja schon irgendwie viel verstanden, nur halt, ja, irgendwie einen blöden Tag gehabt. Beim Fachgespräch war er auch nicht so stark. Aber er hat am Ende bestanden und das war einer, wenn so eine Aufgabe ist und er hat das verstanden, ist am Verdrahten, das Brett ist vollkommen okay. Also wir hatten da kein Brett, was unter 60 Punkten war oder so am Ende, ja. Dann kannst du schon mal sagen, jo, alles klar, der hat es verstanden. Den kannst du jetzt weiter lernen lassen, ja. Weil im Prinzip, ihr fahrt ja, wie gesagt, erstmal auf dem Beifahrersitz als Azubis. Und dann erst fahrt ihr alleine und das ist eben der Punkt jetzt, ja, wo wir sagen können, okay, den können wir das so machen lassen. Ja, und das hat uns positiv gefreut natürlich. Ne? Deshalb, liebe Freunde der Elektrotechnik, ja, setzt euch mit eurem Fach vernünftig auseinander. Hört euren Lehrern und Ausbildern zu. Nutzt die Zeit in der Ausbildung zum Lernen und Nachfragen. Und guckt nicht auf die Uhr, wann Feierabend ist oder wann es das nächste Bier gibt, wann Wochenende ist. Denn nur in dieser Zeit lauft ihr ohne große Verantwortung nebenher. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Sowohl der Ausbilder als auch die Schule, also die Ausbildungsschule, die Berufsschule, haben gar nicht genug Zeit, auf alle einzelnen Aspekte einzugehen, die wichtig sind, ja, also jeden wichtigen Inhalt. Der eine Lehrer hat vielleicht da seine Stärken, dann hat er da drüben seine Schwächen. Natürlich erzählt er über das eine Thema mehr als über das andere. Das war schon immer so. Und auch die Betriebe, ja, der eine ist ein PV-Betrieb, der andere macht Lüftungsanlagen. Dann kriegt ihr eben da mehr mit, aber ihr müsst beides kennen. Ihr müsst beides auch zum Teil können. Und berechnen können. Das heißt also, es ist nun mal auch in eurer Pflicht in der Ausbildung, und das war schon damals so, ich weiß nicht, ich glaube, das hören mir jetzt auch ein paar Ältere zu, die wissen einfach, okay, weißt du was, das war schon damals so, ich muss mich selber mit meinem Zeug auch nochmal auseinandersetzen, vielleicht beim Buch nochmal nachlesen. Ich habe keine Zeit zum Beispiel in der Berufsschule eine Präsentation, eine Ausarbeitung machen zu, ich kann die machen lassen, okay, aber ich kann die nicht noch nachgucken, präsentieren lassen, wie viel Zeit soll mir da denn flöten gehen? Ich kann nicht jede einzelne Aufgabe mit euch kontrollieren, nochmal durchrechnen, das können eure Berufsschullehrer einfach nicht handeln, das funktioniert von der Zeit her nicht. Da ist ein gewisses Maß an Eigenverantwortung einfach vorausgesetzt. Ihr wollt doch was schaffen, ihr wollt die Ausbildung packen, ihr wollt hinterher Geld verdienen und nicht einfach, oh ja, ich bin doch jetzt hier, jetzt musst du mir was beibringen. Nein, Leute, ja, das ist nicht nochmal meine Aufgabe. Das Beamtentum, und das muss ich einfach so kritisieren, ist einfach, ob ich jetzt einen Schüler da sitzen habe oder 10 oder 100, ich krieg das gleiche Geld und es ist die gleiche Motivation dahinter, was die Kohle angeht. Meine persönliche Überzeugung ist natürlich, dass ich euch was beibringen möchte, euch was zeigen möchte, deswegen mache ich diesen unentgeltlichen Podcast hier, ja. Aber Leute, mehr kann ich auch nicht machen. Ich kann euch das Essen hinstellen. Ich kann euch sogar das Essen vor die Füße stellen, ja. Aber fressen müsst ihr immer noch selber, ja. Soll es jetzt aber auch gewesen sein zum Thema mündliche Prüfung. Ihr habt es also jetzt mal schon so ein bisschen, so einen groben Überblick. Ich habe euch zwei Aufgaben gezeigt plus halt die Optik, ne, also subjektive, wie kommt ihr da hin, wie prüft ihr, wie grüßt ihr die Prüfer, wie seid ihr drauf, könnt ihr ein bisschen was erzählen, was es um die Inhalte geht und so weiter. Da wird safe noch mehr folgen. Es werden auch noch Videos folgen mit Prüfungsaufgaben. Ja, ich werde noch zur letzten Winterprüfung, werde ich auch nochmal so eine Review machen. Ja, ich habe aber auch Videos, wie gesagt, schon gemacht zu der Abnahme von eurem Brett. Worauf kommt es an? Welche Inhalte in der Zwischenprüfung, in der Abschlussprüfung, auch in den Fachgesprächen gefragt werden. Leute, hört da unbedingt rein. Ja? Und wenn ihr noch irgendwelche speziellen Fragen jetzt habt zu dieser mündlichen Prüfung, zu anderen Themen, vielleicht aber auch irgendwas, was ihr nicht verstanden habt. Ich habe auch Leute, die schreiben mich an, ey, ich habe da irgendwie eine Woche, zwei gefehlt, kannst du dazu mal was machen, dass ich da hinterherkomme? Weil wenn ich sowas schon lese, dann kapiert ihr selber, ey, da wird nicht für euch nochmal, ey, komm, wir rollen das nochmal auf, du hast doch gefehlt, für dich opfern wir heute nochmal zwei Stunden, damit du, nee, das funktioniert nicht. Das rennt, Leute, ja, die Themen rennen, die Leute rennen, die Zeit rennt. Wenn ihr gefehlt habt, wenn ihr krank gemacht habt, wenn ihr einen Fingernagel abgebrochen habt, habt ihr Pech gehabt, dann müsst ihr es aufholen. Dann ist eure Zeit, die ihr da gechillt habt, ja, beziehungsweise krank war. Man kann ja für Krankheiten nicht immer was, ne, aber es ist auch zu oft, wo ich dann höre, ey, der hat einfach keinen Bock gehabt, dann müsst ihr es selber aufholen. Diese schreiben mich dann aber auch gerne über meine Website an, www.elektrotechnikpodcast.de. Da findet ihr das Kontaktformular. Das füllt ihr aus, schickt es ab und innerhalb der nächsten 7 Tage safe antworte ich euch auf eure Mail. Und dann vielleicht entweder mache ich ein Video dazu oder eine Podcast-Folge, dann auch mit Widmung. Ich freue mich immer wieder, wenn ich euch helfen kann. Ich kriege viel, viel, viel positives Feedback von euch, weil viele auch mittlerweile verstanden haben, ja, worum es mir hier geht, dass ich eben nicht derjenige bin, der irgendwie euch runtermachen will oder geil auf irgendwie, schon, mir Fame ist schon irgendwie cool, ja, aber es ist auch Arbeit, was hier hinter steckt, ja, ich habe das in anderen Podcast-Folgen schon erwähnt, dass man hier die Videos schneiden muss, das Hochladen, Podcast-Folgenbeschreibung, Vorbereitung, Recherchen, das ist alles Arbeit, ja, die man hier reinsteckt, ich mache es gerne, aber dann bitte kommt auch was von euch, ja, Leute, wirklich, ich weiß nicht, jeder eine von euch würde mir auch einen Kaffee spendieren oder so, ne, deswegen, Leute, ja, bleibt einfach dran, lernt einfach das ganze Zeug und, ja, wisst einfach zu schätzen, diesen tollen Beruf hier, ja, damit es weiterhin heißen kann, nämlich nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, sehen uns im nächsten YouTube-Video. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, the teacher.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gib doch deine Stimme für meinen Podcast beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf eco.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Eco-Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von Echo kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt deinen eigenen Strom produzieren. Tauche ein in die Welt erneuerbarer Energien, entdecke smarte Lösungen für dein Zuhause und fang sofort an zu sparen. Und mit meinem Code CARLO75 erhältst du bei deiner nächsten Bestellung von deinem nächsten Balkonkraftwerk satte 75 Euro Rabatt. Also CARLO75 bei deiner nächsten Bestellung angeben, Geld sparen und eigenen Strom produzieren. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge.